Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Heute besprechen wir ja nach einer etwas ungeplanten, doch einwöchigen Pause, wie wir gesagt haben, den zweiten Film mit einer weiblichen Hauptrolle.
Ich möchte nicht, dass du es einwöchige Pause nennst, weil wir gesagt, alle zwei Wochen.
Ja, du hast absolut recht.
Entschuldigung. Sonst wird das ein bisschen anstrengend.
Wir hatten es halt trotzdem nicht geplant, deswegen haben wir es nicht angekündigt.
Ja, genau. Aber eigentlich ist der Rhythmus ja alle zwei Wochen. Alles andere ist Bonus.
Genau, nur weil wir letzte Mal hatten wir gesagt, dass wir eine Woche wechseln, diesmal nicht. War eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Krankheit, letzter Urlaub und so
Schulbeginn.
Weiter. Alles Mögliche. Genau, wir wollten zum zweiten Film mit einer coolen weiblichen Hauptrolle. Und zwar dieses Mal mit Kletter-Ida aus dem Jahr 2002.
Das hört sich ein bisschen so an, als wenn wir keine weiblichen Hauptrollen jetzt nochmal kommen. Aber das ist so die coolste vielleicht, die uns sofort aufgefallen ist. Wir haben noch einige Filme mit weiblichen Hauptrollen.
Ja, aber wir hatten ja jetzt, ich weiß gar nicht, warum wir uns das gemacht haben, aber wir wollten das mal hervorheben. Das kann ja auch nicht schaden.
Ich glaube, weil deine Nichte sich über so eine Kleinigkeit gefreut hatte, dass in dem einen Film ein bisschen Frauen eine kleine Hauptrolle gespielt haben.
Kletter-Ida ist ein dänischer Film aus dem Jahr 2002 und er handelt von einem 12-jährigen Mädchen namens Ida, wie gesagt, die zwei Freunde hat, Sebastian und Jonas, glaube ich, hieß der andere Jonas. Und der Plot geht eigentlich darum, sie klettert gerne, das kann man sich anhand des Titels jetzt schon denken, und ihre Eltern haben eine Go-Kart-Bahn, wo sie arbeiten. Ihr Vater ist früher auch mal geklettert, er hatte aber einen Unfall und möchte deswegen nicht mehr so gerne, dass Ida auch klettert. Eines Tages hat der Vater, was hat er eigentlich genau, er kriegt sowas wie ein Hirnaneurysma oder so.
Das ist auf jeden Fall eine verspätete Folge von dem Unfall, den er am Mount Everest beim Klettern hatte. Ja. Also sie haben, das Krankenhaus sagt auch, sie wundern sich, dass es jetzt erst ist, 7 Jahre später. Aber das kann auf jeden Fall tödlich enden. Er hat jetzt schon die Beine gelähmt und das geht dann irgendwann ins Hirn hoch.
Also sie sagen, er wird sicher sterben.
Genau, eine experimentelle Operation kann ihm das Leben retten.
Das Problem an der Sache ist, dänische Krankenkassen übernehmen keine experimentellen Operationen und ihnen fehlen 1,5 Millionen Kronen. Jetzt habe ich natürlich wieder noch nicht nachgeguckt, wie viel das in etwa in Euro ist. Es scheint nicht unendlich viel Geld zu sein, aber jetzt auch nicht wenig, weil die Mutter kriegt, obwohl sie einen guten Job bei einer Bank hat, sie designt Alarmanlagen, kriegt diesen Kredit nicht.
Wobei man sagen muss, sie ist ja da nicht fest angestellt, sondern selbst
freiberuflich.
Genau, deswegen, das ist auch ein bisschen der Grund.
Ja, genau. Und deswegen fasst Ida den Plan, die Bank, bei der aktuell ihre Mutter die Alarmanlage designt hat, auszurauben für diese 1,5 Millionen Kronen, tut sich dazu mit ihren beiden Freunden Sebastian und Jonas zusammen.
Und weil das ja nur ein halber Spaß wäre, wenn jemand einfach eine Bank ausrauben würde, haben wir es hier mit einer Superbank zu tun.
Ja, genau. Also sie machen dann allerlei Pläne, wie sie an die Pläne kommen, nutzen dafür auch aus, dass sie von Erwachsenen immer unterschätzt werden als Kinder.
Ja, und dann müssen sie zu einem Safe und der hängt natürlich auf 30 Meter Höhe in einem an glatten Wänden hochgezogen, wo Ida dann vielleicht hochklettern muss oder auch nicht und so weiter. Also es ist schon eine besondere Bank. Es ist nicht einfach so reinlaufen, irgendwie rumfuchteln und raus. Nein,
genau.
Es ist so eine
Also es so ist wirklich, echte... sie müssen einen Plan machen, wie bei Ocean's 11 im Prinzip.
Ja. Ist das eigentlich vor Ocean's 11? Frage ich mich.
Ich glaube, es ist so um den Dreh.
Mhm.
Aber die Art von Filme, solche Heist-Movies, hat Ocean's 11 nicht erfunden. Das ist nur, glaube ich, das populärste Beispiel, das mir gerade eingefallen ist. Naja, es gibt, wie gesagt, allerlei Probleme und Kleinigkeiten, die in den Weg kommen. Zum Beispiel der ältere Bruder von Sebastian, der gerade ein Praktikum bei der Sicherheitsabteilung dieser Bank macht. Einen völlig psychopathischen Wachmann. Der Chef der Bank, der eigentlich aber ganz nett ist, aber den auch irgendwie immer so doof da reinstolpert.
Sie müssen auf einmal noch babysitten,
genau,
den kleinen Bruder.
Das hatte ich gesucht. Im letzten Moment erfahren sie, dass sie an dem besagten Freitagabend, das ist der einzige Abend, wo es geht, weil die Hunde da nämlich weggesperrt werden, da muss sie auf ihren 2-jährigen Bruder aufpassen, den sie dann tatsächlich einfach zu dem Banküberfall mitnehmen, was ich fantastisch
fand. Und die Hunde werden auch weggesperrt, weil es an dem Abend eine Betriebsfeier gibt. Und eine Sache, die ihnen auch in den Weg kommt, ist beispielsweise, dass dann alle betrunken das Spiel sucht die Bankräuber, fang die Bankräuber spielen und einfach Verstecken spielen. Aber das heißt natürlich, dass einfach sehr viele Leute dann jetzt in dieser Bank betrunken rumlaufen und versuchen, Leute zu finden.
Man kann auch wirklich sagen, der Film geht ziemlich straight hin. Wir kriegen kurz die Charaktere eingeführt, was die so machen, wer die sind. Dann passiert das mit dem Vater schon. Dann ist eine kurze Montage, sie kriegen das Geld nicht. Und der Rest des Films ist wirklich die Planung vom Banküberfall und dann sofort der Banküberfall. Der Film ist auch nur wirklich 83 Minuten lang. Also der macht eigentlich keine Gefangenen, was die Laufzeit angeht. Der geht sofort los und der hat die ganze Zeit Handlung, was ja super ist. Der hat eigentlich keine längeren Passagen, die unnötig sind. Ja,
der ist durchweg spannend. Also das Action-Level ist sehr hoch. Willst du noch erzählen, wie der
ausgeht? Ja, genau, das wollte ich gerade. Mhm. Das heißt, deswegen, wenn das jetzt detaillos klingt, was wir erzählen, das ist wirklich, weil es da nicht so viel gibt. Das ist aber überhaupt nicht negativ zu betrachten. Nee. Sie schaffen es dann auf jeden Fall, in den Safe zu kommen. Der Safe ist allerdings leer. Beim Fluchtversuch finden sie dann aber, dass das den Ersatztresor quasi, wo das Geld gelagert ist, nehmen dann auch 1,5 Millionen Kronen und nicht mehr und fahren mit ihren Go-Karts, mit denen die auch reingekommen sind, das hatten wir vielleicht nicht erwähnt, fahren sie zurück, liefern sie noch eine fantastische Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der auch ein Go-Kart in eine Tankstelle fährt und explodiert.
Ohne jemanden an Bord.
Ja. Ida schafft es dann auch zum Krankenhaus zu ihrem Vater zu kommen, den quasi rauszubringen, um ihn zum Flughafen zu bringen, ins Flugzeug nach Seattle. Da werden sie dann allerdings doch von der Polizei gestoppt. Und in einem Nachklapp erfahren wir dann, dass jetzt alles rausgekommen ist, was die drei gemacht haben, dass die Polizei aber die Ermittlungen einstellt,
weil sie aus reiner Verzweiflung
gehandelt haben. Und nicht anzunehmen ist, dass sowas in der Zukunft nochmal passiert.
Okay, dann lassen wir sie alle gehen, einfach die Bankräuber.
Und ja, noch eine Szene noch später sehen wir, Ida kommt nach Hause und die Mutter macht die Tür auf und so, guck mal, wer zu Besuch ist, und dann ist da der Chef von der Bank, der ihr einfach einen Scheck gibt über 1,5 Millionen Kronen. Dann sehen wir, glaube ich, noch im Nachklapp eine Szene 6 Monate später.
Dann, dem Vater geht's in Ordnung, die Brüder, also die haben sich vorher nicht verstanden, Sebastian und sein Bruder, die verstehen sich jetzt auf einmal.
Jonas hat sich mit seinen Eltern verstanden, weil die vorher...
Nee, die sind gekommen, die waren vorher viel unterwegs, aber immer einsam, das kommt im Film auch häufiger vor. Und William fängt endlich an zu sprechen, also der kleine Bruder, der vorher noch nicht sprechen konnte. Das war der Eierkuchen am Ende.
Und wenn es nach mir ginge, können wir jetzt einfach sagen, der ist actionreich, der ist unterhaltsam, der hat nichts, was irgendjemandem wehtut. Guckt den mit euren Kindern ab 6. Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, also das kann man einfach so sagen. Wir können jetzt natürlich vielleicht ein bisschen mehr noch besprechen.
Ja, sollten wir auch.
So ein paar Sachen, aber im Prinzip wirklich, also das ist ja wirklich ein Film, der tut wirklich niemandem weh. Das ist ja wirklich faszinierend.
Als wir den gestern nochmal geguckt haben, wir haben den davor schon mal geguckt, ist mir auch aufgefallen, das ist vielleicht der Film, den wir haben, der am ehesten überhaupt nicht für Erwachsene ist. Weil für Erwachsene ist der echt fast ein bisschen langweilig.
Es geht, weil die Action so hoch ist, weil ich hatte auch wirklich gar keine Lust auf den Film, weil ich dachte, boah, ich habe den jetzt schon so oft gesehen. Dachte ich so, ach nee, ich muss den nicht nochmal gucken. Aber es hat gar nicht so sehr wehgetan wieder, weil das halt so schnell und durchgehend erzählt wird. Also, weil die eine Sache passiert auf die nächste Sache und so weiter und so fort. Deswegen funktioniert er auch für Erwachsene, aber der ist schon offensichtlich für Kinder gemacht. Es ist auch so schön, weil sie hatten, also die Grundidee war ja offensichtlich, wir machen einen Actionfilm oder einen Heistfilm und weiß ich nicht, wie Mission Impossible und sowas.
Ja, mich hat der auch fast ein bisschen an, kennst du noch diese ganzen 90er Hacker-Filme? Auch von der Ästhetik, weil der hat diesen Blaufilter und diesen Blau- und Grünfilter, die bei vielen so Hacker-Filmen benutzt werden. Davon hat der auch ganz viel, so ein bisschen diese frühe oder spät 90er MTV-Style.
Ja, voll. Wenn du es jetzt schon ansprichst, das hätte ich später erst angesprochen, der fängt auch schon an mit so einem ganz fiesen Gelbfilter. Das heißt, der tut ein bisschen weh, wenn man erwachsen ist und nicht mehr in den frühen 2000ern. Der ist absolute frühe 2000er. Also der Style durchgehend ja auch. Die tragen die ganze Zeit noch so diese Angelhüte, die zu dem Zeitpunkt ja schon so ein bisschen out waren. Aber weil es ja Kinder sind, haben sie die jetzt sozusagen erst an. Und der einer von den beiden Jungs, die mit Ida unterwegs sind, hat auch diese Boomfang MC Haare.
Halt diese
von dem Jungen aus dem Video. Dem
Freestyler-Video.
Ja, aber das sind keine richtigen Dreadlocks. Das ist so eine...
Ich weiß
es das nicht. Ist so, ich glaube, das ist, du stylst dir die Haare, damit sie aussehen wie Dreadlocks, aber du ziehst das ganze Dreadlock-Game nicht durch.
Okay.
Das ist also die Kinderversion davon. Das fand ich dann auch ganz lustig. Also das ist so ein, das ist ein krasser Anfang 2000er Film. Ja, aber wir hatten gerade darüber gesprochen, dass der halt für Kinder ist. Und ich fand es so schön, weil alles ist so für Kinder nochmal umgestaltet. Also die haben diese Idee genommen, Mission Impossible, Heistfilm, sonst irgendwas. Und die haben an jeder Schraubstelle, wo es hätte fies werden können oder übertrieben für Kinder oder sonst was, dann einfach eine Kinderversion gemacht. Beispiel, statt dass wir halt mit so einem krassen, wie die anfangen manchmal, hier Tom Cruise klettert so eine freie Klippe mit ohne Anseilen und sonst was einfach nur mit seinen Händen hoch, sehen wir halt Ida, die so ein Beton, was ist das, so ein Betonturm, genau, mit offensichtlich sehr nachgedachter Kletterrüstung und sehr professioneller Kletterausrüstung hochklettert. Die nächste Szene, die jetzt bei uns in einem Erwachsenenfilm dann eine Formel-1-Rennbahn wäre, ist dann halt diese Go-Kart-Szene. Also die Vibes sind halt alle da, aber wir haben sie durch kindergerechte Sachen ersetzt. Das ist schon sehr schön, finde ich.
Ja, der ist wirklich an jeder Stelle runtergebrochen, auf so wie Kinder es machen. Auch alleine, ja. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass der ältere Bruder von Sebastian ein Praktikum bei dem Security-Mann macht. Das sind aber auch anscheinend die einzigen beiden Security-Leute da. Und der macht ja einfach wirklich die Arbeit von einem Wachmann.
Ja.
Das ist ja Quatsch. Das weiß man ja als Erwachsener.
Genau, und das ist ja offensichtlich einfach nur, damit die als Gegner halt nicht einen Erwachsenen haben.
Und den älteren Bruder auch, weil es da ja so genau, Spannungen gibt. Genau, richtig.
Und der ist auch wirklich, der hat dann diese Uniform an und die ist ihm ein bisschen zu groß, aber prinzipiell auch für Kinder gemacht, wo man sich auch denkt, so, ja, eine Firma hätte halt auch keine Security-Uniform für Kinderpraktikanten. Also das ist schon super süß gemacht insgesamt.
Ja, auch, dass es gibt ja immer dieses, bei Heistfilmen immer dieses Problem, dass sich erst in der letzten Sekunde anmeldet. Und das ist hier halt, jeder, du musst heute Abend babysitten. Geht nicht anders.
Das ist auch, und sie holen sich auch zum Beispiel Walkie-Talkies und haben das aber dann trotzdem wie so eine, wie diese
Freisprecheinrichtung,
als ob sie so kleine Knöpfe im Ohr hätten. Es gibt also wirklich ganz viele Sachen, die so ganz, ach ja, das ist einfach ganz süß gemacht. Ich kann das nicht anders sagen.
Mir ist gestern, als wir haben den relativ spät abends auf der Couch noch geguckt und da ist mir halt aufgefallen, der ist einfach spaßig. So ganz Kopf ausschalten, Spaß haben. Du musst dir hier um echt gar nichts Gedanken machen.
Nee.
Sehr wenig problematisch. Selbst das angedeutete Liebesdreieck ist so unaufgeregt, weil beide Jungs, sowohl Jonas als auch Sebastian, sind in Ida verliebt. Sie aber eigentlich in keinen von beiden. Und sie streiten sich ständig um die, aber kommen gar nicht auf die Idee, sie mal zu fragen so richtig.
Obwohl, wenn sie fragen, dann sagt sie immer nur sowas wie, warum muss ich mich denn entscheiden? Ich will mich gar nicht entscheiden. Als sie sich ganz am Ende des Films dann entscheiden soll, rennt sie halt einfach weg. Und die beiden hinterher. Auch so andere Sachen wie diese tödliche Krankheit von dem Vater. Das klingt jetzt so schlimm eigentlich, aber es funktioniert trotzdem, ohne dass es super schrecklich wäre, weil der Vater dann doch irgendwie noch ganz, ganz lieb ist und diese eine Montage relativ kurz ist, wo klar wird, das ist jetzt doof und ganz schnell dieser Plan dann auch da steht, ja, wir besorgen jetzt das Geld, dann wird das schon. Also man macht sich auch gar nicht so große Gedanken um das alles. Es funktioniert dann auch.
Ich finde auch super, dass eigentlich alle Erwachsenen sehr nette Personen sind. Der Chef der Bank, der ist ja eigentlich, der ist nicht so, wie man sich so ein Bösewicht über Stirb langsam um Mission Impossible vorstellen würde. Da wären das ja so die klassischen Superschurken. Aber eigentlich ist das nur jemand, der so ein bisschen mit seinem Leben einfach immer gemacht hat, was halt gerade so passiert ist. Das sagt ja auch einmal, er wäre am liebsten eigentlich Schauspieler geworden.
Das benutzen sie dann nachher auch noch, um von ihm sich eine Szene vorspielen zu lassen. Was man sagen muss, ist, das ist halt für Kinder gemacht und es funktioniert alles und es ist ganz fantastisch. Deswegen hat er aber auch so ein paar Plotlücken, die sich als Erwachsener nicht so richtig erklären lassen, wie du schon sagst, dass er da sein Security, dass der eine Security da auf einmal ist, dass es auch nur einen anderen Security-Menschen gibt. Allein schon dieses, dass da Rottweiler in dieser Bank sind, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn für mich. Aber das ist halt, was würdest du nehmen für, weiß ich nicht, Kinderdetektive, für Kinder als Gegner? Ja, dann nimmst du halt Hunde.
Nimmst du nicht die Selbstschussanlage.
Ja, genau. Oder den Laser oder so.
Wobei du sagst, die Jetzt würden die bestimmt einige Hörer sagen, hä, Hunde, Sicherheitshunde, das macht ja schon Sinn. Aber nee, laufen wirklich in der ganzen Bank rum. Wenn ja, die freigelassen werden, dann sind die einfach, dann können die überall hin.
Und sie sollen, glaube ich, hauptsächlich in diesem Safe-Bereich sein, der halt so einen Eingangsbereich hat. Und da würde man jetzt bei Mission Impossible, wie du schon sagst, Selbstschussanlage oder mit so Laser, genau. Und das sind dann halt Rottweiler. Also es ergibt auch wirklich keinen Sinn zu großen Teilen. Und jetzt habe ich ein bisschen vergessen, womit ich angefangen habe, warum ich sagen wollte, dass es an ganz vielen Stellen Plotholes gibt. Ich glaube auch mit dem Vater, dass es so, ja, das ergibt schon keinen Sinn, dass er 7 Jahre, nachdem er vom Mount Everest gefallen ist, also, jetzt eine Krankheit hat, die man in 3 Wochen lösen muss und die nur mit einer experimentellen
Ding in den USA ergibt. Natürlich.
Genau. Und der Chef, das wollte ich nämlich gerade sagen, ergibt auch keinen Sinn, weil er wird als Bösewicht dargestellt, dann überlisten die denen ganz merkwürdig und am Ende schenkt der denen einfach so 1,5 Millionen.
Ja, aber ich finde, der wird gar nicht so sehr auch als Bösewicht dargestellt. Klar, der ist so ein bisschen das, was man klassischerweise als der Schurker erwarten würde, aber der ist ja eigentlich durchweg auch ein sehr netter Mann.
Ja.
Am Anfang, Ida will ja auch hauptsächlich die Codes und so rausfinden, indem sie sich von ihrer Mutter mit zur Arbeit nehmen lässt, um da alles kennenzulernen. Die Mutter muss dann aber zu einem Meeting. Und der Chef führt sie dann einfach rum. Er zeigt ihr auch einfach sein Büro, weil der ja auch, wie gesagt, die nutzen ein bisschen aus, dass die Erwachsenen die alle für sehr unschuldig halten. Und dann, selbst da ist er ja die ganze Zeit sehr nett. Und es gibt ja auch die eine Szene, Jonas sitzt später in dem Büro vom Chef, um die Kameras zu kontrollieren. Und sie spielen dann, wie gesagt, die Erwachsenen dieses Spiel, fangen den Bankräuber. Und der Chef versteckt sich mit seiner Sekretärin dann in seinem Büro.
Nee, wir wissen nicht, ob es die Sekretärin ist. Es ist eine andere Frau.
Ist ja aber auch egal. Und selbst das, in jedem anderen Erwachsenenfilm wäre das jetzt so ein bisschen so eine schmuddelige, übergriffige Szene. Und das ist es da überhaupt nicht. Es wird selbst in dem Vorteil schon eigentlich relativ deutlich gezeigt, die will das schon durchaus auch. Und in dem ist sie auch genauso daran beteiligt, dass sie da jetzt rumknutschen.
Es kommt sogar dann auch, genau, es kommt auch jemand rein und fragt, gefunden, soll ich euch lieber alleine lassen? Und die beiden so, nee, jetzt sind wir ja gefunden worden, jetzt ist die Regel, jetzt müssen wir fangen. Und dann gehen die selber raus so, jetzt spielen wir auch mit Fang. Das ist schon ganz schön. Also alles ist so ein bisschen umgestaltet worden und deswegen ist es nicht schlimm. Und das funktioniert auch an 2 Stellen beispielsweise, wo dann wieder ein bisschen härtere Storylines eigentlich wären, wenn das ein Erwachsenerfilm wäre. Und zwar einmal bei Jonas, wo halt die Eltern offensichtlich den die ganze Zeit alleine lassen, weil sie irgendwie Piloten sind und immer im Ausland rumfliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bei Sebastian, wo halt die Beziehung von dem Bruder nicht funktioniert und wir vielleicht auch erfahren, wissen wir nicht so genau, dass es mit dem Stiefvater nicht so gut läuft. Und sogar da wird das halt immer in diesem Film als Gag dann auch irgendwie aufgenommen oder so erzählt, dass es eher nebensächlich ist, beziehungsweise auch nicht schlimm, weil es lässt sich lösen. Es werden immer so einfache Lösungen angeboten für konstruierte Probleme, die man nicht versteht. Aber das finde ich für Kinder genau richtig. Also manchmal muss, also klar, es gibt nicht für alles eine einfache Lösung, aber manchmal muss man auch Kindern zeigen, hey, aber es gibt halt auch manchmal eine Lösung, auch wenn Sachen sehr verfahren wirken.
Ich finde das mit dem Bruder ja sogar eigentlich sehr schön gelöst. Das löst sich auf, wie gesagt, er ist ja Wachmann und zum Schluss, als sie fliehen aus der Bank, stellt der Bruder die 3 und guckt dann an, so, was, Sebastian, du bist der Bankräuber? Und dann kommt der andere Wachmann und will anfangen, den auch Prügel anzudrohen, sagt er auch, ihr seid jetzt keine Kinder mehr, ihr seid jetzt Kriminelle. Und was der Bruder dann macht, ist, den anderen Wachmann zu tasern und sagt, ja, lauft weg, ihr Deppen.
Ja.
Und das ist ja auch so, klar, die hassen sich zwar vielleicht so ein bisschen, wie sich so Geschwister hassen, aber letzten Endes ist das halt dann, wenn es hart auf hart kauft, ist das sein Bruder. Ich finde, das ist ja eigentlich ganz interessant, so Geschwisterdynamiken erzählt, weil das kennt ja jeder. Man beleidigt seinen Bruder die ganze Zeit so, der kleine Nervbacke, was will der? Und dann macht irgendjemand anders das. So, hast du gerade meinen Bruder beleidigt? Spinnst du?
Ich finde auch generell, dass so Familie und Freunde werden schön erzählt. Also diese ganzen Dynamiken. Wie zum Beispiel auch, dass hier der Vater heißt halt Klaus, der jetzt im Sterben liegt. Und Jonas und Sebastian machen diesen Heist oder diesen Einbruch nicht nur für Ida, weil sie verliebt sind in die, sondern weil der halt auch sowas wie Familie ist für die beiden.
Die hängen halt immer bei denen auf der Go-Kart-Bahn
rum. Genau.
Und die nennen den auch nicht Herr Johansson, sondern
Klaus. Einfach Klaus. Ja. Und das finde ich auch schön, weil diese Go-Kart-Bahn und der Klaus, ich kann mir das so, es gibt ja immer wieder auch so Orte für Kinder, die halt zu Hause eben nicht dann irgendwie so einen schönen Tag haben, die sich irgendwo wiederfinden und wo dann im besten Fall ein verantwortlicher Erwachsener ist, der dann nett zu denen ist und auch mal ein offenes Ohr hat. Und so wirkt das halt so ein bisschen.
Und Klaus ist auch auf jeden Fall die Sorte Papa, der denen Cola gibt.
Ja. Ja. Aber das ist, ich finde das ganz schön, weil also wir haben ja nur noch so ganz wenig Jugendzentren mittlerweile und ich finde das so eine wichtige Sache, dass Jugendliche halt genau so einen Ort haben, wo, weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein netter Erwachsener rumsitzt. Und vielleicht sollten wir das nicht den Go-Kart-Bahnen überlassen, weil das können ja dann immer nur bestimmte Kinder mit Geld zum Beispiel machen, sondern wir sollten da auch wieder das anfangen zu pflegen. Wir sollten das, naja, egal. Auf jeden Fall ist Klaus auch für die Familie und das finde ich auch schön erzählt. Ida und die beiden haben ja auch, klar, die beiden wollen was von ihr, aber für Ida ist es, glaube ich, eher wie Geschwister oder wie für Freunde. Also es ist alles so ein, also es geht gar nicht so um die Labels, sondern wie, dass sich die Leute einfach mögen in dem Film. Und das kommt voll rüber, dass sich alle einfach mögen. Warum auch nicht so, ne?
Wie gesagt, es wird ja auch am Ende, der heißt klappt zwar ja eigentlich, aber dann ja werden ja ganz zum Schluss doch noch erwischt und sie kriegen ja trotzdem das Geld. Das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich davon so viel halte, dieses Verbrechen zahlt sich nicht aus. Warum fragt ihr nicht nächstes Mal einfach lieb? So, okay, ja gut, damit die Sechsjährigen das auch gucken können, alles klar, mir egal.
Ja, das ist es halt, es geht ja um Bankraub die ganze Zeit. Das wäre vielleicht eine Sache, die jetzt manchen Eltern nicht so lieb ist, dass da gezeigt wird, so ist schon okay. Aber dieses, was der Polizist dann auch sagt, ja, die haben halt aus reiner Verzweiflung gehandelt.
Und das wird ja auch von Anfang an ganz deutlich dargestellt.
Ja, und ich finde das auch eine okaye Message zu sagen, ja, viele kriminelle Sachen, mir fällt nicht ein das Wort dafür.
Straftaten.
Straftaten werden aus purer Verzweiflung gemacht. Das weiß man ja, wo Armut und die sozialen Unterstützungssysteme nicht da sind. Da steigt halt auch die Kriminalität. Das hat nichts damit zu tun unbedingt, dass die Leute da irgendwie blöd oder kriminell sind, sondern dass das häufig im weitesten Sinne Beschaffungskriminalität ist. Wie in diesem Fall.
Aber das ist wirklich auch nicht Thema des Films. Wie gesagt,
überhaupt nicht.
Die Bank ist auch nicht eine böse kapitalistische Bank.
So tief geht ja gar nicht. Nee, das ist eher eine fancy Bank.
Alles auf so einem ganz Surface-Level.
Genau, und das meintest du mit gestern auf der Couch sitzen und mir tut überhaupt nicht weh. Also deswegen kann man den ja auch so problemlos empfehlen. Ja. Weil der tut keinem weh. Das ist komplette Action bis zum Ende. Sind süße Hommagen an Actionfilme dabei. Ist gut.
Also wenn einem irgendwas am sauersten aufstoßen könnte, dann ist das, dass Sebastian und Jonas dem kleinen Bruder von Ida beibringen, als erstes Wort pullern zu sagen, was auch klappt.
Nee,
und das ist so wirklich ja auch überhaupt nicht schlimm.
Ich fand die schlimmste Stelle im Film, wo sie sagen, wo die drei sich unterhalten, aber was ist, wenn wir gefangen werden müssen, dann sagt einer, dann kommen wir ins Kinderheim. Das war nicht die schlimmste Stelle im Film. Weil in Kinderheimen nicht so nett repräsentiert werden. Das war's.
Gut, aber ich halte das ja eine realistische Angst für Kinder.
Ja, eben, das ist es ja dann schon wieder. Die Kinder denken das. Der Film löst es nicht auf, das könnte man ihm allerhöchstens sagen. So, aber das ist auch scheißegal. Wie gesagt, es bleibt alles auf einem total gut verdaubaren Level.
So ein bisschen eine komische Szene fand ich. Sebastian soll ja an die Pläne kommen und er geht dann einfach quasi zu der Bank ins Foyer und fragt nach den Plänen, weil er die für ein Referat für die Schule braucht. Und
übrigens, ein absoluter Jungdetektive-Move. Drei Fragezeichen macht das in jeder dritte Folge. Hallo, wir müssen einen Aufsatz für die Schule schreiben. Können Sie uns bitte alle Ihre geheimen Superpläne geben? Okay. Hallo, das ist alles datengeschützt. Aber wir wollen einen Aufsatz für die Schule schreiben.
Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass die Sekretärin ruft dann an und sagt dann so, ja, aber das können wir wegen Datenschutz nicht machen. Und er drückt dann so ein bisschen auf die Mitte.
Nicht nur das, sie sagt wirklich so, er hat gesagt, das geht auf keinen Fall, das sind super geheime Pläne, das hat er noch gesagt.
Ja, auf jeden Fall hat er, weil er sich vorher beim Löten irgendwo verbrannt hat, er ein Pflaster an der Hand und das hat er irgendwie so auf der Hand und dann sagt er irgendwie, beim letzten Mal habe ich auch keinen Anhang beigelegt bei meiner Arbeit und dann habe ich nur eine 4 bekommen. Das gab ganz schön Ärger zu Hause und in dem Moment guckt diese Sekretärin so auf dieses Pflaster und sagt, und das ist dann zu Hause passiert? Er so, ja. Und sie nimmt ihn dann mit und wir, weil dann auch ein Schnitt ist, denken wir, alles klar, sie gibt ihm jetzt die Pläne und gut ist, so aus Mitleid. Aber wenn wir das nächste Mal zu ihm schalten, dann sehen wir so das Close-up von drei Frauen nacheinander, wo die Sekretärin auch dabei ist und die ihn genau fragen, wie das denn mit seinem Stiefvater zu Hause so läuft. Und er dann nur so sitzt,
Und dann soll er ein Bild malen, wie es so ausläuft. Das wird auch gar nicht nochmal aufgelöst. Ich glaube, das ist der einzige Erwachsenen-Gag da drin.
Die nächste Szene, die man sieht, ist, wie er nicht nur mit den Plänen, sondern mit einem handgebauten Modell von der Bank.
Achso, ja. Darüber habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Ja, stimmt.
Dann geht er auf jeden Fall zurück zu Ida und Jonas. Aber das ist so ein bisschen eine komische Szene, weil das so Kindesmissbrauch für Gags, aber es ist...
Ja, aber ich glaube, das ist halt als Erwachsenen-Gag gemeint.
Ja, vielleicht.
Auch mit diesen, wie also wie man sich 2000er vorgestellt hat, wie TherapeutInnen auf einen reagieren. Ja. Wo du gerade von diesem Handmodell, also mit diesem handgemachten Modell von der Bank gesprochen hast, ich fand ja wirklich ganz schön, wie viele Hommagen oder wie will man das denn nennen? Wie viel aufgenommen wurde von so Heist- und Actionfilmen. Und dazu gehört halt dieses Modell, an dem die das dann planen. Das, manchmal kommt halt auch diese Heist-Musik und sowas vor. Aber es wird natürlich durch einen Lüftungsschacht gelaufen. Ich finde, das muss an jedem guten Action-Heist-Movie dabei sein, dass jemand durch einen Lüftungsschacht läuft, krabbelt. Wie du schon sagst, das Kart, das sie frisiert haben, dass es 100 km/h fahren kann, mit dem sie eine krasse Verfolgungsjagd mit der Polizei machen. Das ist unbemannt, fährt dann gegen eine Wand und wirklich, also unerklärlicherweise explodiert.
Das fährt schon gegen eine Tankstelle. Man sieht da eine Zapfsäule.
Aber es ist wirklich, Karts sind halt klein, winzig klein.
Es würde auch nicht dann nicht explodieren, aber es fährt immerhin nicht einfach nur gegen eine Wand, sondern gegen eine Tankstelle. Und es ist so eine riesige Explosion.
Das ist riesig. Und es fährt gegen diese Benzintanks von der Tankstelle sozusagen. Aber die würden ja allerhöchstens einen Kratzer bekommen, wenn so ein blödes Kart dagegen gefahren würde. Das Kart wäre wahrscheinlich kaputt, aber das ist ja wirklich großartig, wie das daran zerschellt und dann diese Monster-Explosion.
Also ich bin echt lange nicht mehr Go-Kart gefahren. Aber halten die nicht quasi sofort an, wenn man das Gaspedal loslässt?
Naja, er hat's ja frisiert.
Ja, okay, vielleicht.
Also dann würde ich jetzt ihm auch zutrauen. Also der hat auf jeden Fall ein normales Go-Kart so frisiert, dass es 100 km/h fahren kann, plus dass es sehr leise ist dabei.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall nicht die
man darf die nicht Logik so tief von Flatter-Eater hier anfangen. Aber genau, und mein Lieblingsmoment allerdings war, dass so eine Reminiszenz an diese Actionfilme war, wo der Security Man in einen Raum kommt und alle drei haben sich versteckt und Ida hängt aber so unter der Decke. Und ich finde, das gehört auch immer dazu, zu so einem dieser Filme, dass jemand dann so unter der Decke sich versteckt.
Das stimmt, das ist ein altes Klischee von so.
Voll.
Wäre dir jetzt sonst noch irgendwas besonders Erwähnenswertes? Eigentlich hättest du noch irgendwas? Ich ehrlich gesagt schon nicht mehr. Wir haben schon eigentlich quasi über alles gesprochen. Das ist verrückt, aber der hat wirklich so wenig. Gerade das macht den so toll, finde ich.
Ja, und der ist... Ich meine, wir können uns, das ist so, wenn wir über Mission Impossible, über Mission Impossible könnte man sich vielleicht länger unterhalten, weil es mega unlogisch ist und der ja wenigstens so tut, als ob er alle seine Logiken aufklären könnte. Das macht ja Kletter-Ida gar nicht. Da sagt er, ja, gut, da haben wir jetzt hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir wissen alle, dass es ein Kinderfilm ist. Deswegen, ja, passiert ja auch nichts Schlimmes, über das man jetzt reden
müsste. Ich finde, wir sollten noch erwähnen, dass der wirklich... Wie gesagt, das ist ein dänischer Film von 2002. Der ist super low budget. Ja. Also keine besonders geilen Effekte erwarten. Es sieht aber auch nicht kacke aus. Und mit den Filtern, die nehmen, die wirken jetzt auch ein bisschen angestaubt, diese blaue und gelb Filter.
Echt nicht so gut gealtert.
Aber dadurch wird das ein bisschen, wird der viel so ein bisschen abgewandelt, dass es nicht mehr so schlimm wirkt.
Aber ihr habt doch bestimmt alle schon mal diesen einen low budget Film gesehen, der mit Filtern versucht, das besser aussehen zu lassen. Bei Kletter-Ida funktioniert es faszinierenderweise. Bei anderen finde ich es immer viel, viel schlimmer als das. Ich glaube, weil die auch noch so eine leicht schlechte Kamera genommen haben, die so ein bisschen wischt und dann ist das nicht so super HD mit so einem Filter drauf, was ich immer ganz furchtbar finde. Sondern das ist halt, also ihr könnt euch ja einen Trailer angucken. Es ist jetzt auch nicht augenverletzend oder sowas. Aber hui, hui. ja, wie du schon sagst, ist Low Budget. Aber dafür kriegt man einen super guten Kinder-Action-Film.
Ja, allerdings.
Kriegt man den denn auch super gut? Hast du dich informiert?
Leider kann man den nur gegen Geld irgendwo streamen im Moment. Also bei Amazon kann man den für 3 Euro ausleihen, zum Beispiel bei Apple und so sicherlich auch. Die DVD kriegt man für fast dasselbe Geld schon. Man kriegt die bei eBay sehr billig, bei irgendwie gebraucht immer sehr günstig. Ja, wenn es jetzt Leute stört, die besondere Konnoisseure von Filmen sind, auf der deutschen DVD ist, habe ich jetzt gestern gesehen, nicht die dänische Tonspur mit drauf, interessiert. Das ist bei Kinderfilmen ja aber fast ein bisschen, also mit Kindern werdet ihr das ja eh nicht mit Untertiteln gucken. Und eine Sache, die mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, es gibt 2 in dem Film so kurze Einblendungen. Bei einmal bin ich fast sicher, dass da 6 später steht. Aber es steht da halt auf Dänisch und es ist nirgendwo auf Deutsch hingeschrieben, dass das heißt. Ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Da
es gibt auf jeden Fall einmal 7 später und es gibt noch aber eine dritte Sache. Die ließen sich alle relativ einfach
erklären. Genau, da muss man dann vielleicht den Kindern sagen, entweder weiß ich nicht oder man kann es sich aus dem Kontext erschließen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kinder sowas fragen.
Ja.
Ist jetzt nicht dramatisch, ist auch kein massiver Downer, aber ich frage mich, warum das nicht gemacht wird, weil das kann ja jetzt so teuer dann nicht sein.
Weiß ich auch nicht.
Weiß man nicht.
Für welches Alter würdest du den empfehlen?
Der hat eine FSK von 6 und würde ich auch sagen.
Ja.
Der ist zwar, die Protagonisten sind alle älter, aber ich glaube, der funktioniert auch für kleinere Kinder, weil das ist so eine Action, die funktioniert einfach auch schon für die. Da ist jetzt nichts, was besonders an Teenager angekoppelt ist.
Es ist vor allem, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber es ist keine es ist eine Action und die bringt, die ist spannend, aber die bringt keine Anspannung rein. Das heißt, es ist keine Action, vor der man Angst haben muss. Also wir reden jetzt nicht von Lukas, der Lokomotivführer, sie müssen in diesen krassen Tunnel rein und dann fallen die Steine auf die Action. Also so lebensbedrohliche, anspannende Action, sondern wir reden einfach nur von, oh cool, jetzt passiert das und jetzt passiert das. Und ich glaube, die krasseste Szene ist, wo Ida einmal an einem etwas hochklettert und dann wieder ein Stück runterfällt und dann aber vom Seil aufgefangen wird.
Also, und das noch nicht mal beim Heist.
Nö. Aber deswegen kann man das, glaube ich, vom Alter her definitiv ab 6 empfehlen. Vorher wird, glaube ich, die Story sehr schwierig.
Davor ist das vielleicht auch dann doch ein bisschen viel.
Ja.
Mit der, auch mit sein. Den Explosionen und so. Aber ab 6 ist der gar kein Problem.
Ja. Es wird auch noch nicht mal, also es gibt allerhöchstens einen Wangenkuss, sodass da auch alle Prä-Teenager mitleben können.
Ja.
Ja.
Ansonsten, als ich mir Filme überlegt habe, die so ähnlich sind. Das ist mir dann nämlich schon wieder ein bisschen schwerer gefallen.
Ja.
Weil das ist so, dafür, dass das halt so ein harmloser Spaß ist, um es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, ist mir wenig eingefallen. Auch so generell Actionfilme für Kinder, die nicht dann entweder total ausufern.
Wir haben letztens einen gesehen, einen deutschen.
Invisible Sue.
Genau. Der war aber nicht so gut. Also der war okayisch. Wenn also euer Kind super drauf abfährt auf Kletter-Ida und ihr wirklich nicht wisst, was ihr sonst machen sollt, dann könnt ihr den gucken. Man hat aber richtig gemerkt, dass er sich so sehr viel mehr angestrengt hat, um diese Art Film zu sein. Ich kann es nicht anders beschreiben als das.
Also bei Invisible Sue und jetzt immer kein Disrespect gegenüber Kinderschauspielern. Ich weiß, das ist schwierig, aber die waren nicht so gut wie bei Kletter. Bei Kletter-Ida sind die wirklich sehr okay.
Ja.
Obwohl das ja hauptsächlich 3 12-Jährige sind.
Genau. Vor allem Ida ist
super. Fand ich es manchmal sehr, sehr hölzern doch.
Ja, ja, aber das wäre jetzt auch der Film, der mir am ehesten dazu eingefallen wäre.
Ist sonst natürlich noch eingefallen Spy Kids. Mhm. Habe ich aber echt so lange nicht mehr. Habe ich damals ein paar Mal gesehen, als sie im Fernsehen immer mal liefen. Und da war ich da war ich zu alt für. Habe ich
nie gesehen, weiß ich nicht.
Die kann man gucken. Ich habe selber, glaube ich, auch nur den ersten gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass die weiteren auch okay sind. Dann, was mir aber noch tatsächlich eingefallen ist, ist auch ein dänischer Film. Und ich glaube, da gibt es auch inzwischen weitere Teile von Ant-Boy. Das ist ja auch ein dänischer Superheldenfilm. Ist von einem Jungen, der dann Ameisenkräfte kriegt. Okay. Der ist auch sehr, sehr ordentlich.
Okay.
Ich meine, da müsste es auch inzwischen mindestens einen zweiten Teil von geben, auch einen dritten. Und außerdem sollte man vielleicht noch erwähnen, dass tatsächlich Kletter-Ida ein US-Remake gekriegt hat im Jahr 2004.
Ah, okay.
Mit einer sehr jungen Kristen Stewart. Aber das habe ich natürlich auch nicht gesehen.
Das ist ja verrückt.
Das heißt, glaube ich, Catch That Kid.
Jetzt habe ich ein bisschen Bock, das zu gucken.
Ja, ich
eigentlich
auch. Das ist
bestimmt furchtbar, aber egal.
Kristen
Stewart. Wir sind Kristen Stewart-Fanboys hier in diesem Haushalt. Ich weiß, manche sind dann noch geschädigt von Twilight, aber...
Nein, Kristen Stewart ist super.
Ist fantastisch. Er hat auch in letzter Zeit nur gute Filme gemacht. Kann man immer in die Filme gehen. High Life zum Beispiel. Nee, da hat sie gar nicht mitgespielt. Es ist das ist aber wegen Twilight, bin ich jetzt drauf. Aber hier, wie heißt denn der andere von Twilight?
Robert Pattinson.
Der ist nämlich auch fantastisch, hat nur gute Filme gemacht in letzter Zeit, wie Leuchtturm oder High Life. Guck doch mal diese, nimmt mal ein anderes Bild auf die Twilight-Schauspieler. So, ich habe noch einen Film, den ich in die Richtung gehen finde. Und zwar ein Film, wo die sich auch vorher Pläne machen müssen und ein bisschen Action ist. Und auch nichts wehtut, die drei Ausrufezeichen.
Den hätte ich nämlich auch noch gesagt. Den hatte ich auch noch im
Schirm. Ich glaube, den würden wir, machen wir vielleicht noch mal eine Folge irgendwann drüber, oder? Mhm. Fand ich ganz gut. Und Bonus, der hat natürlich Szenen, die in Wuppertal spielen, für die Wuppertal, also falls irgendjemand wie wir aus Wuppertal kommt. Wirklich niemand wahrscheinlich.
Ansonsten bleibt es dann diese Woche wohl mal eine ziemlich kurze Folge.
Ist auch okay. Wir müssen jetzt eh gleich los.
Jetzt wirkt es so,
das war nicht geplant. Nein, das war wirklich nicht geplant. Also weil ganz häufig sehe ich Filme und also sehen wir uns Filme an und denken uns ja dann auch, hey, aber wie sollen wir denn da jetzt so lange drüber reden? Und dann reden wir doch eine Stunde drüber. Und bei dem Film dachte ich schon direkt so, ja, never ever. Da kann man ja wirklich tausendmal mehr über die Katze mit Hut reden als über Kletter-Ida, weil das im Endeffekt wirklich einfach hauptsächlich eine ganz schnell erzählte Geschichte mit wenig Plot sehr viel Action ist.
Und der ist super kurz, der kommt so schnell zur Sache. Und zwei Drittel der Zeit locker sind tatsächlich Action.
Ja, und es ist auch okay, das ist halt gut.
Voll gut, super.
Und es geht halt nie so tief, dass man über irgendwas sprechen müsste. Das ist auch noch so eine Sache. Ja,
wir müssen vor nichts warnen.
Ja.
Der ist wenig problematisch.
Ja. Also allerhöchstens, wie gesagt, dass da Plotholes drin sind und dass der Low Budget ist. Aber wow. Also das sollte ja kein Hinderungsgrund sein.
Ja, dann können wir euch nur noch darauf hinweisen, dass wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr es gern machen unter kifipodcast@gmx.de oder ihr könnt uns ansonsten im Internet finden unter @kifipodcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Ja, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit und wir hoffen, dass wir nächste Woche auch wieder eine schaffen. Tschüss!